Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Zu meinem Lieblingsgericht, das sind auch eh immer Sachen, die ich mit Situationen oder Menschen verbinde.
Geschmack ist für Yvonne Fries aus Saarbrücken alles. Kein Wunder eigentlich, dass sie 2020 bei der Sat.1-Sendung The Taste auf Platz 2 landete. Sie erzählt uns, wie sie den Weg zum Kochen fand, was sich seit dem Taste-Finale alles für sie verändert hat und welche saarländische Geschmackskombi für sie die genialste ist. Hi Yvonne, freut mich, dass du heute mit dabei bist.
Hi, ich freue mich riesig, beim Genusstalk dabei zu sein. Schön, dass es klappt. Bin ein bisschen aufgeregt, aber wir machen uns hier ein paar schöne Minuten, Stunden, was auch immer.
Genau, gucken wir mal, wo wir landen. Natürlich ganz zu Anfang interessiert mich brennend, wie fing alles mit dem Kochen bei dir an?
Oh, das ist eine relativ lange, aber ganz coole Story. Ich war ja eigentlich Restaurantfachfrau. Und dann kam ja, ab und an kommt dann ja mal eine Beschwerde vom Gast oder als Restaurantfachfrau sagt man mal, den Teller bringe ich so nicht raus. Und dann kam immer von der Küche, was erzählst du jetzt überhaupt? Du hast ja gar keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, ich höre mir das nicht die nächsten 20 Jahre an. Also habe ich dann Köchin gelernt und habe mich dann aber in den Beruf verliebt und bin dann dabei geblieben.
Also tatsächlich quasi zuerst mal ja aus einer Not eine Tugend gemacht, dann dich reingestürzt, nochmal eine Ausbildung gewagt und ja, erfolgreich mittlerweile ja auch unterwegs. Gab es dann auch so irgendwelche Vorbilder, die dich da unterwegs während der Ausbildungszeit und danach als Köchin dann auch geprägt haben?
Ja, tatsächlich. Also ich bin ja gewechselt nach meiner Ausbildung, was für mich am Anfang relativ hart war, weil der Küchenton für eine Restaurantfachfrau schon erstmal eine Herausforderung ist. Aber es war, es hat geklappt, es hat funktioniert. Aber dann bin ich ja gewechselt nach Luxemburg zur Lea Linster und das hat mich total geprägt. Also die 2 Jahre waren für mich so der Wendepunkt, weil die Produkte einfach großartig waren, weil meine Chefin großartig war und wir durften halt auch selbst mitprobieren, versuchen. Und es war ein cooles Team, es waren super schöne 2 Jahre auf jeden Fall.
Ja, ich glaube mir schon, da lernt man einiges bei der Lea Linzler.
Es kam, also ich finde halt auch so Vorbilder ist immer so ein bisschen schwierig, weil man hat ja so seine Großen, wie jetzt Lea oder regional vielleicht den ein oder anderen Bekannten, zu dem man aufschaut. Und dann gibt's natürlich auch, jetzt für mich halt natürlich auch einen Tim, der mich jetzt ja in The Taste begleitet hat. Aber ich finde halt auch immer so, man sollte auch, egal wo man hin essen geht, ob es der Italiener um die Ecke ist, ob es, keine Ahnung wo, sollte man mal Augen und Ohren aufhalten für Inspiration und da so jedem die Chance geben, einen mitzunehmen, kulinarisch.
Zu Tim Rauer und The Taste kommen wir gleich noch. Mir fällt da direkt natürlich auch noch die Frage ein, für welchen Kochstil stehst du denn? Weil du hast ja auch gerade beschrieben, dass man offen sein soll für das, was da auf den Teller kommt. Und man entwickelt ja auch selbst, trotz vieler Lehrjahre und auch Vorbilder, dann auch so seinen ganz eigenen Stil.
Also grundsätzlich durch Berufsschule und Meisterschule und alles, was so im Saarland passiert ist, bin ich natürlich klassisch französisch, sehr klassisch französisch angehaucht. Aber mit der Zeit habe ja dann auch viel auf Reisen verbracht. Für meine Meisterschule zu finanzieren, war ich ja dann auf Mallorca, wo dann so ein bisschen spanische Einflüsse kamen. Und ich bin ein riesen Fan von Food Pairing. Fände ich total interessant, so was passt zusammen oder was passt vielleicht auch im Kopf nicht zusammen, aber geschmacklich. Und ich mag es einfach, da unterschiedliche Geschmacksrichtungen zusammenzubringen, dass es so richtig knallt. Ich würde so sagen, das ist mein Stil. Ich liebe Geschmack. Ich liebe Kombinationen. Ich bin jetzt nicht der große Dekorateur. Das können andere besser, das ist auch okay. Bei mir geht es im Wesentlichen immer um den Geschmack und um Überraschungen im Essen.
Also auch sehr experimentierfreudig.
Ja, auf jeden Fall.
Hat dir das dann auch 2020, als dann The Taste kam, extrem geholfen dabei? Und vor allem, bevor da die Antwort kommt, interessiert mich natürlich auch noch, was war der Antrieb, dass man überhaupt bei so einer Fernsehsendung mitmacht?
Es war halt gerade so Anfang Corona. Und mein Mann Philipp hat gesagt, du hast doch jetzt eh nichts zu tun. Hier, guck mal, die suchen noch Leute für den Test. Und ich so, ist klar. Zugetraut hätte ich mir das jetzt gar nicht so richtig. Und deswegen hat der Philipp das, glaube ich, übernommen, weil er da mehr drin gesehen hat. Und dann hat er gesagt, okay, morgen ruft vielleicht jemand an von den Test, weil ich habe schon mal eine E-Mail geschickt. Und dann haben die wirklich nächsten Tag schon angerufen. Und gut, dann, das geht ja durch tausende Castingphasen, vor allem bei Corona, weil man durfte ja nicht zum Casting kommen. Und es war mega kompliziert, weil da gab es ja noch keine Tests, da gab es ja nur Fiebermessen und es war alles noch ultra kompliziert. Und aber letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich es mache. Also es war die beste Entscheidung. Es war wirklich sensationelle Zeit. Würde ich nicht missen wollen.
Ich denke, das hat natürlich auch sehr viel an Inspiration, aber auch nochmal sehr viel an neuen Techniken, Wissen und Dingen einfach auch mitgebracht. Gerade auch, wenn man, du hast ja gesagt, Tim Raue als Coach an der Seite hat. Das ist sicherlich total interessant.
Also ich fand total interessant, also im Team kochen, ich und Tim, das war ja immer so semi-erfolgreich, aber es war trotzdem immer eine Inspiration. Ich glaube, in dem Moment war es schwierig, weil wir schon so zwei fertige Köche sind. Er hat seinen Stil, ich meinen Stil und beide auf einem Löffel, das war immer dramatisch. Aber ich habe sehr viel dabei gelernt, auf jeden Fall. Bei den Einzellöffel fand ich immer ganz schön, dass halt ich mit diesem Food Pairing, diesem Baukasten, dann immer sehr viel anfangen konnte. Also mir war egal, ob da jetzt die Karotte kommt, ob der Pfeffer kommt. Irgendwie bin ich gut im Zusammenbauen. Und dann fand ich es halt sensationell, mit den Gastköchen zusammen zu arbeiten. Das war einmal ja, ich hatte ja komischerweise immer die Damen, die Cornelia Poletto und die Tanat Kambo. Und das waren zwei Gerichte, die ich heute bei meinen Gästen Lieblingsgerichte sind, tatsächlich. Und was mich noch mehr inspiriert hat, war halt in dieser Zeit, wo man die Corona-Zeit, man war so, jeder war für sich und wir waren ja mit den Kandidaten in einem Hotel. Es war niemand anderes da, nur wir. Und dann redet man halt auch viel übers Kochen, was hast du halt gemacht? Und es ging eigentlich 4,5 Wochen nur ums Kochen. Und jeder hat so erzählt, was er so macht, was er an dem Tag gemacht hat, was er zu Hause so macht, was er in der Küche so macht. Und das war halt wirklich eine richtig gute Inspiration. Weil halt, wenn 16 Leute zusammentreffen und jeder erzählt so ein bisschen, es war wirklich krass. Also
ja, dann nimmt man halt auch sehr viel mit von den anderen, von ihren Erfahrungen, ja. Von ihren Geschmackswelten und so, ne?
Ja. Das ist total verrückt.
Ja. Wie komplex ist es denn? Also, wenn man das als Zuschauer sieht, stelle ich mir das unheimlich schwierig vor, diese unterschiedlichen Geschmacksnuancen, die du jetzt auch so beschrieben hast, auf solch einen kleinen Löffel auf den Punkt zu kriegen.
Ich fand es am Anfang auch total schwierig. Ich hatte zu Hause auch meinen Casting-Löffel ein bisschen geübt. Das war der einzige Löffel, den ich ja üben durfte. ich fand es total schwierig. Es gab dann ja auch es gibt ja so Erklärungen, vorne auf der Zunge ist das, hinten auf der, also da habe ich mich nicht dran gehalten. Ich habe einfach so ein bisschen nach Herz und nach Gefühl gekocht und habe dann die Hauptkomponente immer noch oben drauf gelegt, dass man sie zusammen aber es war, also es ist so, der Moment, wenn du es hörst, das sind die Zutaten, dann hast du ja diese 10 Minuten für nachzudenken. Aber ich fand's total cool. Ich fand's vor allem unter dem Druck cool. Und dann machst du alle Schubladen auf und dann findest du irgendwas, was passt oder vielleicht auch nicht. Aber Ich fand es schwierig, aber total cool.
In den meisten Fällen hat es ja auch bei dir gepasst. Du bist ja mit einer Rekordzahl an goldenen Sternen dann auch ins Finale eingezogen. Bist ja so ein bisschen da auch als Favoritin gehandelt worden. Woran hat es dann gelegen? Waren es die Zutaten, die Aufgaben? Ich meine, Platz 2 ist ja auch fantastisch, ne? Das möchte ich jetzt gar nicht kleinreden, aber sicherlich hast du dich ja auch sehr wahrscheinlich so ein bisschen geärgert, dass es jetzt doch nicht Platz 1 wurde.
Oh Gott, habe ich mich geärgert. Ich habe mich so geärgert. Und ich muss auch sagen, an dem Tag war es für mich irgendwie okay, weil wir ja so eine schöne Truppe waren und ich habe mich auch für den Lars gefreut. Und im Nachhinein war es dann halt für mich so, dann habe ich mich geärgert. Na, an dem Tag wollte ich auch mit, das war der letzte Tag, den wir alle zusammen hatten und es war irgendwie okay. Im Nachhinein habe ich mich sehr geärgert und habe mich immer noch mal gefragt. Aber ich glaube einfach, das kann man sich vorstellen wie bei einer WM. Da gibt es eine Mannschaft, die spielt die ganze Zeit großartig und dann ist es halt vielleicht die Tagesform, die Aufregung. Ich kann es nicht sagen. Also ich wüsste auch gern, aber es hatte nicht sollen sein.
Ja, aber das macht ja nichts. Das hat ja dich trotzdem auch weitergebracht. Und wie gesagt, ich meine, wie viele tausende Menschen dort durch Castings laufen, dann in die Show kommen, ein paar, ich weiß nicht, wie viele nachher immer dabei sind in der Show, aber letzten Endes davon dann Platz 2 zu belegen, ist ja auch ein fantastisches Ergebnis, ne?
Ich hätte niemals, niemals damit gerechnet, dass ich überhaupt so weit komme. Also für mich war es bei jeder, also ich war schon, fand es schon krass, als ich überhaupt in diesem Casting gelandet bin, dass ich von dem Casting in der Show gelandet bin. Dann ging es von Sendung zu Sendung, war ich jedes Mal wieder überrascht. Aber es ist halt klar, wenn es dann im Finale steht, willst du ja, ist ja nicht das Ziel, Zweiter zu werden. Ne? Also braucht man sich nichts vorzumachen. Ich habe es dem Lars mega gegönnt, alles gut. Aber da muss man halt auch ehrlich sein. Also man geht ja nicht ins Spiel für Zweiter oder Dritter zu werden, ne?
Klar. Aber im Endeffekt waren das dann halt so um Haaresbreite oder auch vielleicht einfach so die Geschmacksnuancen näher am Sieg war er dann da dran. Und man weiß ja auch, über Geschmack lässt sich trefflich streiten. Ne? Das ist halt mal so. Und gerade logischerweise dann auch so in der Sendung, wenn dann da auch noch so vier Besternte in der Jury sitzen und dann entscheiden, wer dann letzten Endes die Krone aufhat. Ne?
Ja.
Welche saarländische, kommen wir jetzt mal nochmal zu deinen Wurzeln zurück, welche saarländische Geschmackskombination ist denn für dich die genialste, wenn du schon so sagst, du hantierst gern mit verschiedenen Nuancen und kombinierst gern?
Ich überlege gerade, ich muss kurz überlegen, ich hab nicht so viele saarländische Gerichte, was so traditionell wäre. Das war sehr beliebt. Das war ein gefüllter, aber mit Blutwurst. Mit einer Speckrahmsoße, mit Tonkabohne und einem Karottenpüree. Und das war wirklich sehr, sehr beliebt bei meinen Gästen. Also ich fand es auch sehr, sehr lecker. Also sollte jeder mal zu Hause probieren. Tonkabohne, Blutwurst und Karotte.
Also ein bisschen ein gepimpter
Jawohl.
Gefilder. Oder gefilter Deluxe, wie man es nehmen möchte, ne?
Das mit dem Gepimpten finde ich ganz gut. Das gefällt mir.
Und wie sieht's dann mit Maggi und Amora-Senf aus?
Also Amora Senf bin ich gar nicht so vertraut, aber mit Maggi natürlich. Also es gibt so zwei Sachen, da darf es halt, also bei einer Sache darf es halt nicht fehlen. Und zwar, wenn meine Mama oder meine Tante zu Weihnachten, Ostern oder was auch immer die Rindfleischsuppe vom Opa machen mit Markklößchen, und da finde ich, darf der Maggi natürlich nicht fehlen. Und das Zweite ist so, Salatdressing zu Hause hat man es ja auch mal ganz gern, ne? Bisschen Mehl veressig, ein bisschen Maggi.
Richtig, richtig.
Da darf man nicht so streng sein, finde ich.
Nee, nee, nee. Es gibt manche Dinge, da darf man dann auch mal zu einem Geschmacksverstärker
Ja,
greifen.
und ich finde halt, bei so einer Rindfleischsuppe muss man sogar zu Maggi greifen.
Ist das dann auch so dein Lieblingsgericht? Das klingt so ein bisschen für mich nach Lieblingsgericht, was du auch mit bestimmten Situationen dann auch verbindest.
Stimmt, also für mich So, mein Lieblingsgericht, das sind auch eh immer Sachen, die ich mit Situationen oder Menschen verbinde. Und diese Rindfleischsuppe ist für mich wirklich was sehr, sehr Besonderes. Und ich kann sie nicht so gut wie alle anderen aus der, also wie meine Tante und meine Mama. Ich versuche es immer wieder, aber nee.
Da ist irgendwo die geheime Zutat, die nicht
Ja.
verraten
Ja.
wird,
Ja.
ne? Ja, nach The Taste oder auch schon davor, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, bist du ja mit Avec Yvonne gestartet. War das erst danach oder schon davor?
Also ich habe es davor so ein bisschen ausgetestet, aber es war noch nicht so ausgereift.
Also ging es erst nach The Taste eigentlich los, auch wenn natürlich klar, dass mitten in Corona-Zeiten noch war. Und der Name sagt es ja eigentlich auch bereits, man kocht mit dir oder verbringt kulinarisch einen Abend mit dir, wenn du eben für Menschen kochst. Was kann man denn oder was darf man denn von so einem Abend avec Yvonne erwarten?
Also es ist total unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen schon vorher, oh, wir würden das oder das gern essen. Also ich habe auch ein paar Leute, die sagen, wir wollen das, das und das, was ich auch ganz cool finde. Dann muss ich halt auf meine Art machen. Dann gibt es Leute, die sagen, überrasch uns. Dann gibt es Leute, die sagen, mach uns mal 10 Gänge. Dann komme ich mal für ein Geschäftsessen. Dann komme ich auch mal für 4 Personen, die sich einfach lange nicht mehr gesehen haben. Ich war zum Beispiel in Corona-Zeiten bei einem Hochzeitspaar, mit dem war ich ganz alleine, was total abgefahren war. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, das ist immer, es ist halt für die Leute, ich glaube am Anfang, wenn ich komme, ist immer so, dauert so eine halbe Stunde, bis man sich daran gewöhnt hat, okay, da ist jetzt jemand, der steht in meiner Küche und ich darf nichts tun. Und muss mich auch so dran gewöhnen, weil ich nicht weiß, was passiert jetzt. Aber so nach einer halben Stunde ist alles gut. Also ich glaube, die Leute müssen erstmal so ein bisschen loslassen. Und ich habe ja auch meistens dann eine Stunde Vorlaufzeit, dann richte ich mich ein bisschen ein und dann geht es erst los. Und bisher muss ich sagen, hab aber auch sehr viel Glück mit meinen Kunden, die alle immer super nett sind und es zu Hause ist halt ein besonderer Abend. Es ist ein bisschen was anderes wie im Restaurant. Keiner muss fahren. Man darf so laut sein, wie man will. Die Kinder können aber oben schon mal schlafen. Man braucht keinen Babysitter oder wenn man mal was Vertrauliches zu bereden hat oder wenn man sich einfach mal nur verwöhnen lassen will. Es ist sehr speziell, aber es ist total schön. Also es macht riesen Spaß.
Und findest du dich da auch in jeder Küche immer so zurecht oder denkst du auch manchmal, oh Gott, wie soll ich jetzt hier arbeiten können?
Nee, eigentlich bisher habe ich mich immer sehr gut zurechtgefunden. Ich glaube, so nach und nach bringt man auch so ein paar Sachen mit, wo man weiß, die sind nicht immer da. Also es ist auch so ein Lernprozess. Ne? Also der Koffer wird immer größer, den ich mitbringe. Aber die Küchen sind, also eigentlich haben ja alle Küchen, die in denen man gut kochen kann. Also wir sind ja, also man muss ja hier nicht auf Feuer kochen. Also es geht ja irgendwie immer. Aber die Gerichte sind schon so ausgelegt, dass es auch funktioniert. Einmal hatte ich, wo der Ofen kaputt war und die haben vergessen zu sagen, dass der Ofen kaputt ist. Aber die Situation haben wir auch gemeistert.
Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, ja. Ohne Ofen zu kochen.
Ja, es war ein Moment schwierig, aber es geht irgendwie immer. Der McGeil war der Küche.
Das ist doch was. Also, wenn man sich was Besonderes gönnen will, dann einfach sich bei dir melden und es entsteht irgendein fantastischer Abend mit super Geschmackskombinationen. Du hast ja gesagt, sehr spannende Dinge zauberst du auf die Teller, nicht nur auf die Löffel, sondern in dem Fall auf die Teller. Aber auch ganz nach Wunsch wird bei dir gekocht, wobei du es ja wahrscheinlich dann trotzdem immer noch mal so ein bisschen deine eigene Nuance, ich glaube, das kannst du gar nicht lassen, mitgibst, ne?
Das ist halt schwierig. Also ich habe immer so meinen Stil so ein bisschen drin. Ich versuche mich dann zurückzuhalten, aber man muss ja schon, man hat ja so seinen Geschmack, ne? Da kommt man ja schwer drum rum.
Und diese Geschmäcker, die du ja jetzt schon so ein bisschen drüber berichtet hast, die bildest du ja auch weiter. Du warst ja jetzt gerade mal vor ein paar Wochen auch in Mexiko für längere Zeit unterwegs, hast dort auch ein Praktikum gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
Ich wollte schon immer mal nach Mexiko. Hab dann diese Magenta TV, darf man das sagen, Magenta TV Serie gesehen mit Tim Raue in Mexico City und habe gedacht, ach, da frage ihn jetzt mal, ob er was für dich tun kann. Und er hat gesagt, Tim, ich wollte schon immer mal nach Mexico City und ich würde gern zu Jorge Vallejo ins Quintonier. Kannst du da was für mich tun? Dann hat er gesagt, ich frage mal. Und dann kam auch relativ schnell die Antwort. Dann hieß es jetzt so in 2 Wochen. Und dann musste ich mich schnell impfen lassen und Reisepass und hin und her. Und dann bin ich auch relativ schnell hingeflogen. Und es war für mich erstmal krass, eine andere Welt, andere Kultur. Ich glaube, am Anfang waren so meine Arbeitskollegen so, okay, warum ist sie jetzt hier? Wir haben genug zu tun, jetzt kommt da jemand, der uns nicht versteht und dem müssen wir jetzt noch was erklären. Hat dann so eine Woche gedauert, bis sie dann gemerkt haben, okay, wir können der schon Aufgaben geben, das funktioniert. Und dann lief es auch sehr gut. Also mein Chef hat es aber auch so organisiert, dass ich jede Woche in einem anderen Bereich war, dass ich alles sehen darf. Also ich war einmal bei den kalten Vorspeisen, Hauptgänge, Fisch, Dessert und Vorbereitungsküche, weil dieses Restaurant auf 4 Etagen ist. Und es gibt 2 Küchenteams, einmal Vorbereitung und einmal Finish. Also die Leute, die in der offenen Küche stehen, anrichten und das Ganze verkaufen. Und oben die hart arbeiten. Und es war sensationell. Also für mich war es am Anfang auch schwierig, weil es halt so eine ganz andere Geschmackswelt ist. Ich kam ja von dem mexikanisch-deutschen Stil und habe mir überlegt, wie so ein Taco oder ein Burrito schmecken sollte. Und war dann da in den ersten 4 Tagen auf dem Markt und habe gedacht, jetzt probiere ich einfach mal alles. Und ich habe gedacht, was zur Hölle ist das? Und es ist so krass, weil die Kräuter so anders sind, die Schärfe so anders ist, vor allem die Säure ist so krass, aber mega interessant. Also richtig ganz anders, richtig verrückt.
Welche kulinarischen Momente sind denn dir da am stärksten in Erinnerung geblieben?
Also ich glaube am zweiten Abend, wo ich gearbeitet habe, hat mir meine Küchenchefin so einen Zwischengang gereicht und hat gesagt, ess es. Und ich habe gedacht, es ist so grün, es war so Kaktus, es war einfach nur Kaktus pur in einem Kaktussud. Und habe es dann probiert und habe gedacht, das ist so krass. Es ist so krass frisch. Das ist so anders. Also ich war wirklich, habe gedacht, verrückt. Also es war, ich habe es jetzt angeguckt, habe gesagt, das ist total verrückt. Und ich so, gut. Also es war diese Kaktusgeschichte war wirklich sehr, sehr interessant, weil die auch wirklich viel aus Kaktus machen. Die machen Sorbet aus Kaktus, die machen wirklich ganz viel draus, aber es ist hier schwer zu kriegen. Ich versuche es immer mal noch so ein bisschen und nerv auch sehr meinen Gemüsehändler damit. Und das andere, ich überlege gerade, es waren so viele Momente, wo ich gedacht habe, verrückt, weil ich ja oft auch, ich spreche ja leider kein Spanisch und habe dann irgendwas bestellt und habe dann Kuddeln gekriegt oder irgendwelche Dinge, die man gar nicht mehr so hier so gewohnt ist. Und, mir fällt das ein. Ich war dann in Oaxaca noch unterwegs, weil das die Grundlage von der Küche war, die in diesem Restaurant auf Fine Dining gemacht wurde. Also so Street Food, der dann zum Fine Dining gemacht wurde. Da habe ich mir gedacht, Betriebsferien fahre ich einfach in diese Stadt und esse alles im Original. Und dann bin ich da so rumspaziert und dann war dann so eine Kneipe, wo es Essen gab. Ich dachte, sieht sehr authentisch aus. Gehe ich mal rein und esse mal was. Ich saß da an dem Tisch, hab da was getrunken und alle Leute kamen mal vorbei, haben mit mir geredet, wo ich so her bin, haben mir was zu essen bestellt und es war wirklich, dieses Fleisch war so, und so Tomaten angemacht, war sehr lecker und dazu gab es Bohnen. Und ich wollte diese Bohnen so mit meinem Löffel nehmen und habe gedacht, gehören diese Käfer jetzt zum Gericht oder sind die da reingeflogen? Weil die essen ja wirklich viel mit Insekten und so. Und ich wusste nicht, ist es jetzt eine Fliege, die da reingehört oder nicht? Aber ich habe es mal gelassen. Und hab sie dann nicht gegessen, weil ich es nicht definieren konnte. Aber ich glaube, sie hatten wirklich reingehört. Und das hat mich wirklich ein bisschen geprägt, weil die essen ja viel mit Insekten und hin und her. Aber da hat es so ausgesehen, als hätte es nicht reingehört. Deswegen habe ich es einfach mal gelassen.
Also auch sehr, sehr, sehr viel Neues, was du da einfach dann auch kennengelernt hast. Was wirst du davon auch wieder jetzt so ein bisschen einfließen lassen? Ist es die Schärfe, das Säurespiel oder vielleicht auch was ganz anderes?
Also es ist, ich habe jetzt schon, habe schon viel drüber nachgedacht, habe auch schon hin und her probiert. Ich habe meinen Weg da noch nicht so gefunden, weil es so anders ist, dass ich noch nicht weiß, wie ich es einbauen soll. Also ich hatte mal so einen Probeabend mit Freunden gemacht, die dann mal so den Taco original probiert haben und die dann so einmal gebissen, okay, total anders als erwartet, das zweite Mal, okay, gut, aber man braucht halt wirklich so einen Moment, bis man es bis man so ein Gefühl dafür kriegt. Ging mir ja auch so, als ich da war. Und ich glaube, Säure und Schärfe, das bei mir eh immer, also Säure brauche ich eh noch mehr. Das hat Tim Rauer auch immer schon gesagt, mehr Säure, mehr Schärfe, mehr Säure, mehr Schärfe. Also das wusste ich schon. Säure und Schärfe tue ich mir ein bisschen schwer und das werde ich auch einfließen lassen. Aber ansonsten überlege ich halt, wie man das noch einbauen kann. Es gab so ein paar Gerichte, die 1:1 sensationell waren. Und jetzt, ich meine, ich habe mir meine Mama, die züchtet ja alle Kräuter, die ich so finde. Für mich, die hat einen grünen Daumen. Ob es jetzt die Shiso-Minze ist, die ich irgendwann mal probiert habe für die Sommerrollen, die einfach unverzichtbar bei diesem Gericht sind. Es ist eine einjährige Pflanze, die jedes Jahr zieht die wieder groß, mit ganz viel Liebe, meine ganzen Blüten, meine ganzen Kräuter. Und jetzt kommt noch mal 4 Kräuter von Mexiko dazu, hat sie sich sehr gefreut. Die gibt's dann leider erst nächstes Jahr. Aber da muss man halt schon, weil vieles gibt's halt einfach auch nicht. Na, also, dass man mal den Mais findet, den man dann kochen muss für die Tacos. Oh, es ist, bis man die grünen Tomaten mal hat. Also es ist schon eine Herausforderung, aber es lohnt sich halt auch.
Ja, das stimmt. Um halt auch dann diese Geschmackswelten, die dann dem Original relativ nahe kommen, dann auch in irgendeiner Art und Weise dann halt auch hier abbilden zu können. Ne?
Ja.
Bezugsquellen, glaube ich, sind tatsächlich extrem schwierig in gewissen Dingen. Klar, Saarland ist jetzt kulinarisch nicht ein unbekanntes Land, weil es ja natürlich kulinarisch, was Sterneköche angeht, auch eine hohe Dichte hat. Liegt ja auch nah an Frankreich. Auch da hat man ja viele kulinarische Einflüsse und Möglichkeiten. Aber gerade jetzt so für die mexikanische Küche ist es, glaube ich, extrem schwierig. Ne?
Also es ist schwierig, vor allem im Moment ist es super schwierig, weil diese Lieferwege gerade ist ja so ein Thema. Ich habe hier um die Ecke so einen kolumbianischen Laden. Die haben ein bisschen was ich durch Zufall entdeckt habe. Wie gesagt, ein paar Sachen muss man jetzt selber meine Mama anbauen. Und manche Sachen muss man einfach auch schauen. Ich weiß nicht, das war auch bei dem Test, bei dieser Folge mit Dalat Kambu, die ja aus Thailand kommt und dieses Sterne-Restaurant aus der thailändischen Küche hat, wo es ja auch nicht immer alles hier gibt. Und die ersetzt halt Dinge. Ja, die macht halt keinen Papaya-Salat, weil er halt niemals schmeckt wie in Thailand. Die macht dann einen Kohlrabi-Salat. So, und da muss man überlegen, was gibt mir die Konsistenz oder was gibt mir einen ähnlichen Geschmack, wie zum Beispiel der Kaktus sehr nah bei der Gurke liegt. Kann ich damit was anfangen? Oder es gibt einfach viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch so Sachen, wenn man Leuten die Augen verbindet und sie probieren will, sagen die, die schmeckt nach Gurke, weil sie es zusammen oft essen. Ne? So, also man muss einfach dann vielleicht ein paar Sachen kombinieren, die eins ersetzen.
Um einfach dann so ein bisschen auch quasi
Ja.
den Horizont da zu erweitern, selbst zu
Ja.
erweitern und sagen, okay, ich gucke jetzt, was ich da optimal einfach oder nicht
Ja.
ganz optimal, aber zumindest mal das nehmen kann, was dann trotzdem passt und auch nochmal irgendwie eine neue Welt und eine neue Richtung eröffnet.
Ja, also wenn man alles irgendwie anräuchert, scharf und sauer macht, kommt man schon in eine gute Richtung. Aber war für mich faszinierend, weil er wird ja alles auf, also in diesem Restaurant auch, weil bei uns wird ja viel Sweet und Niedrigtemperatur und hier und da. Und da wird ja einfach ganz viel auf dem offenen Feuer in der Küche gemacht, auch in diesen Superläden. Und es war so faszinierend für mich, weil da gibt es da so viele Bereiche dann, ne? Hier der Glutbereich, hier das Feuer. Und das fand ich so krass, weil die das so beherrschen. Da war die Zeit zu kurz für, dass ich das verstehe. Das war sensationell. Das habe ich noch nie gesehen.
Wie lange warst du jetzt dort gewesen?
Ich war 7 Wochen und habe 5,5 gearbeitet.
Also auch noch ein bisschen Freizeit gehabt.
Also ich hatte ein paar Tage zur Eingewöhnung in Mexico City, was natürlich für mich erstmal Essen, 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 Markt, Markt, Markt. Dann war ich in Oaxaca, wie gesagt, dieser kulinarischen Hauptstadt von Mexiko. Und am Schluss war ich noch für ein paar Tage in Tulum.
Am Strand.
Ja.
Sind eigentlich deine Messer dann auch mitgereist nach Mexiko?
Meine Messer sind mitgereist. Es war auch eine Liste, was der Praktikant so mitbringen muss. Ich hab jetzt nicht die teuersten Messer. Ich habe so eine Firma, die ich sehr gerne mag. Ich mag ja immer noch gerne Holzgriffe. Das mag ja nicht jeder so. Aber dadurch, dass ich halt kleine Hände habe, habe ich diese Messer schon seit Luxemburg, weil es halt einfach viele andere Messer einfach für meine Hand einfach zu groß sind. Also ich liebe diese Messer, die sind scharf, die sind auch leicht zu schärfen. Und ja, die gingen mit und die kamen wieder mit zurück.
Ja, logischerweise. Ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, auf das du in der Küche nicht verzichten kannst. Was gibt's denn noch, auf was du grundsätzlich nicht in der Küche verzichten kannst?
Überlege jetzt gerade, also auf meine Microblade, diese Zestenreibe, die brauche ich immer, weil wie man ja auch in meinem Logo sieht, sind die Zitrusfrüchte bei mir immer ganz weit vorn. Meine Microblade kommt überall hin mit. Ich habe auch mehrere, also ich brauche die wirklich, die brauche ich sehr viel. Ansonsten Salz, Pima und Espelette, ja,
Ja, das ist ja schon was. Also von
ist ja schon
daher,
was, ne?
das kann man schon ein bisschen sagen, macht dich dann aus. Zitrone, Limette, Abrieb und jetzt dann auch zukünftig noch ein bisschen mehr Schärfe und Säure.
Ich gebe mir
Ja, was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, wenn du dann am Herd stehst oder beziehungsweise nicht mehr dann am Herd stehst und so ein bisschen den Tag Revue passieren lässt?
Also dadurch, dass ich ja immer woanders bin. Also ich bin ja immer bei anderen Gästen, in anderen Küchen, in anderen Wohnzimmern, in anderen Esszimmern. Also wenn ich nach Hause komme, also ich habe ja das Glück, dass wenn ich mein Auto steige, mein bepacktes Auto, dass ich dann immer diese Hochphase habe. Ne? Also der Abend war gut, es war lustig und dann ist immer so eine Hochphase und man fährt nach Hause, hört Musik und freut sich, dass alles irgendwie schön und harmonisch war. Und das macht meinen perfekten Tag aus. Dieser Moment, wenn ich ins Auto steige, wenn die Musik anmacht und ich freue, dass wir uns alle gefreut haben an dem Abend.
Und alles satt geworden sind und jedem
Ja.
auch es geschmeckt hat,
Ja.
das macht dich dann auch entsprechend glücklich.
Das ist der beste Moment. Und das Feierabendbier auf der Couch.
Ja, das hat man sich dann auch auf jeden Fall verdient, wenn man da so fleißig einige Leute dann verköstigt und satt gemacht hat, ne? Herzlichen Dank, liebe Yvonne, für diesen Einblick in deine Geschmackswelten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mal mit dir da einzutauchen.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Interesse und vielleicht bis bald.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.